HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Angela Fitsch.
The Democrats abolish our beautiful and successful suburbs.
Die Demokraten zerstören unsere wunderbaren und erfolgreichen Vorstädte. Die Menschen haben ihr ganzes Leben hart gearbeitet, um dort leben zu können. Und jetzt sehen sie, wie das alles zur Hölle fährt. Aber das wird nicht passieren, solange ich hier bin.
Go to hell. Not gonna happen. Not while I'm here.
Schon oft waren bei US-Wahlen die Soccer Moms in den Vororten amerikanischer Städte das Zünglein an der Waage. Diese Mütter, die ihre Kinder zum Fußballtraining bringen, gelten als klassische Wechselwähler.
So, can I ask you to do me a favor? Suburban women, will you please like me?
Darf ich Sie um etwas bitten? Frauen aus den Vorstädten, bitte liebt mich. Ich habe schließlich die verdammte Gegend hier gerettet.
I saved your damn neighborhood, okay?
The suburb destruction will end with us. If he ever got to run this country,
wenn Joe Biden das Land regieren würde, wären die Vorstädte sofort weg. Sie würden doch nur in eine Vorstadt finden, wenn sie sich verfahren. Ich bin da aufgewachsen.
We saved suburbia in the US. And what will be the end result?
Was wäre das Ergebnis, wenn Sie an die Macht kämen? Sie würden unsere schönen Vorstädte vollständig zerstören. Die Vorstädte, wie wir sie kennen, gäbe es nicht mehr.
Suburbia will be no longer as we know it.
Ah, das Schlachtfeld ist gut gepflegt. Adrette Häuschen mit der Nagelschere geschnittene Vorgärten, bewohnt von gleichförmigen Normalbürgern. So sehen sie aus, die Suburbs, die amerikanischen Vorstädte. Auf jeden Fall im Klischee, vielleicht sogar manchmal auch ein bisschen in Wirklichkeit. Die Schlacht, die hier tobt, wird dem Rasen allerdings kaum schaden, denn es wird nur um Wählerstimmen gekämpft. Donald Trump spricht die Suburbs und ihre Bewohner immer wieder direkt an. Hier vermutet er eine mehrheitlich weiße bürgerliche Mitte, die mit dem Versprechen von Sicherheit und wirtschaftlichem Wohlergehen den Demokraten abspenstig zu machen ist. Herausforderer Joe Biden hält dagegen, Trumps Bild von den Vorstädten sei veraltet, die Suburbs seien längst so vielfältig wie das Land und ihre Bewohner mit Angstparolen nicht zu ködern. Wichtig sind sie beiden Kandidaten, denn die großen Siedlungen der Mittelschicht könnten in den Swing States, wo die Mehrheiten knapp sind, die Wahl entscheiden. Trump ist es 2016 dort gelungen, Menschen von sich zu überzeugen, die eigentlich nicht seine Fans waren, vor allem Frauen. Die scheinen sich aber diesmal von ihm abzuwenden. Wir dürfen also eine verschärfte Schlacht um den Planet Suburbia erwarten, allerdings nicht unbedingt die Entscheidung über den nächsten Präsidenten. Die könnte nämlich auch dort fallen, wo man sich die Vorstadt nicht unbedingt leisten kann, in den verarmten Industriequartieren des Mittleren Westens. Planet Suburbia, wo die US-Wahl entschieden wird, haben wir heute unseren Tag überschrieben und reisen als erstes Mal nach Levittown auf Long Island, der Prototyp der amerikanischen Vororte, errichtet von Levitt and Sons nach dem Zweiten Weltkrieg 1947. Dort finden wir die kleinen Schachteln, die Little Boxes, die alle gleich aussehen und in denen Menschen wohnen, die alle gleich sind, singt gleich Pete Seeger. Stimmt das? Peter Mücke nimmt uns mit.
Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky little boxes.
Als Anfang der 60er Jahre Pete Seeger diesen Song populär machte, wusste jeder, was mit den kleinen Schachteln aus billigem Material gemeint war. Die gesichtslosen, am Reißbrett entstandenen amerikanischen Vorstädte mit Häusern genauso langweilig und gleichförmig wie seine Bewohner.
And the people in the houses all went to the university and they all got put in boxes, little boxes all the same.
Der Siegeszug dieser amerikanischsten aller Wohnformen begann mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Millionen Soldaten kamen aus dem Krieg zurück. 850.000 allein nach New York, wo der Wohnungsmarkt ohnehin angespannt war, sagt Owen Gutfreund, Professor für Stadtplanung an der New York University. Wegen der Wirtschaftskrise und des Zweiten Weltkriegs waren 15 Jahre lang praktisch keine Wohnungen gebaut worden, obwohl die Bevölkerungszahl stieg. Zum Teil hausten zwei, drei Familien in einer Wohnung. Und als dann die Soldaten zurückkamen und die Wirtschaft wieder ans Laufen kam, wurde die Wohnungsnot unerträglich. Das brachte William Bill Levitt, selbst ein Kriegsheimkehrer, auf eine Idee. Warum nicht auf der grünen Wiese Häuser in Massenproduktion bauen, nach dem Vorbild der Autoindustrie? Also kaufte das Familienunternehmen einen Kartoffelacker auf Long Island und stampfte Levittown aus dem Boden. Der Bau eines Hauses wurde in 27 Schritte aufgeteilt. Der erste, das Betonfundament gießen, der letzte, das fertige Haus auskehren. Dazwischen kamen Crews, die nur einen Arbeitsschritt machten, den aber immer und immer wieder. Auf dem Höhepunkt sind auf diese Weise 30 Häuser an einem Tag gebaut worden.
They were able to build 30 houses in a single day.
Bis 1951 entstanden so rund 17.500 praktisch gleich aussehende Holzhäuschen mit einem Stück Garten, Kühlschrank, Waschmaschine und Fernseher inklusive. Und das für nicht mal $8.000. Selbst damals ein Schnäppchen. Zinsgünstige Kredite gab es vom Staat, Kriegsveteranen mussten nicht mal Eigenkapital mitbringen. Die amerikanische Vorstadt-Idylle wird von Intellektuellen von Anfang an kritisch gesehen. Nicht nur die Häuser sehen alle gleich aus, auch ihre Bewohner. Und das ist so gewollt. Zwar sind Katholiken und Juden, anders als in vielen Wohngegenden in New York, willkommen. Für Schwarze ist Levittown jedoch tabu. Kaufen darf nur, wer der weißen kaukasischen Rasse angehört, sagt der Stadtplaner Matthew Lesner von der New York University.
Bill Levitt, when
Wenn Bill Levitt darauf angesprochen wurde, hat er nur geantwortet, dass er kein Sozialreformer, sondern Geschäftsmann ist. Wenn er an Afroamerikaner verkaufen würde, dann würden seine anderen Kunden abspringen.
The rest of his customers wouldn't buy.
Bis heute ziehen vor allem Weiße aus der Mittelklasse in die Vorstädte. Zurückbleiben die, die sich diesen amerikanischen Traum nicht leisten können. Mit katastrophalen Folgen, sagt Owen Gutfreund.
Gradually it became a big problem for cities.
Nach und nach haben die Großstädte massive Probleme dadurch bekommen. Steigende Kriminalität, Leerstand von Häusern, Firmen sind weggezogen, weil die Arbeitskräfte nicht mehr da waren. Mitte der 70er war New York so gut wie pleite. Einige sind bewusst in der Stadt geblieben, die meisten aber, weil sie nicht an dieser staatlich subventionierten Stadtflucht teilhaben konnten.
Levittown, der amerikanische Traum, der geträumt werden konnte, nicht von allen, erstmal nur von Weißen. Christian Lammert ist Professor für die Innenpolitik Nordamerikas am John F. Kennedy Institut der FU Berlin. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Adrette Häuschen mit der Nagelschere geschnittene Vorgärten, bewohnt von gleichförmigen, meist weißen Normalbürgern in Little Boxes. So sehen sie aus, die Suburbs, die amerikanischen Vorstädte. Hat sich dieses Klischee überlebt?
Ja, absolut hat sich das überlebt. Und das, was auch Donald Trump hier immer als Suburbia präsentiert, ist eigentlich dieses Vorstadtsbild aus den 50er, 60er Jahren, was hier eben auch mit Levittown beschrieben worden ist. Was wir aber gesehen haben, ist, dass sich über die Zeit in den 80er, 90er Jahren, aber auch jetzt in den 2000er, 2010er Jahren zum einen die Innenstädte verändert haben. Das sind ganz andere Prozesse, die wir da sehen. Von der Krise der Innenstädte in den 80er Jahren zu einer Revitalisierung, die wir jetzt sehen in den letzten 20 Jahren. Und das ist auch nicht folgenlos geblieben für die Vorstädte. Da hat sich die demografische Zusammensetzung massiv verändert, wenn man das mal versucht einfach darzustellen. Und im Vergleich zu diesem 50er-Jahre-Bild ist es viel, viel bunter geworden. Und die Bildungschancen sind besser geworden. Also wir sehen viel mehr Leute mit Universitätsabschlüssen, die in diese Vororte ziehen. Und das ist eine ganz andere Demografie, auf die sich die Politik einstellen muss.
Vielleicht nochmal so zum Vergleich. Auch in Deutschland ziehen ja Menschen in die Vororte. Hier zieht man vor allem in den Vorort, weil man ins Grüne will und weil man mehr Platz für weniger Geld bekommt. Wann zieht man in den USA in die Vororte? Nicht aus denselben Gründen wahrscheinlich.
Man kann hier zwischen Push- und Pull-Faktoren unterscheiden und meistens ist es, dass die Stadt einen rausdrängt. In den 50er, 60er, 70er Jahre wurde man aus der Stadt rausgedrängt, weil es Kriminalität gab. Heute wird man eventuell aus den Innenstädten rausgedrängt, weil sie zu teuer werden. Und ich glaube, das ist entscheidend, um in diese Vorstädte zu ziehen. Und auch diese Vorstadtsidee ist nicht so einheitlich. Wir haben auch Vorstädte, die näher an den städtischen Zentren liegen, die vielleicht schon eine eigene Struktur Architektur haben. Und dann haben wir diese Vorstädte, die wirklich nur Schlafburgen sind, wo ein Haus aussieht wie das andere. Und da gibt es auch keine Infrastruktur. Und das passt auch gar nicht mehr in die heutige Welt, weil da gibt es keinen öffentlichen Nahverkehr. Da muss man ein Auto haben. Also das setzt ganz bestimmte Wohlstandsverhältnisse auch voraus. Also das ist, glaube ich, in den USA der große Unterschied. Diese Art von Vorstädten als Schlafburgen, die sind hier, die sehen wir nicht mehr so.
Die amerikanischen Vororte sind ja trotz und alledem, auch wenn sie, wie Sie sagen, nicht einheitlich sind, aber sie sind so etwas wie eine Transitzone, sind weder Großstadt noch Provinz. Sind sie weder gebildet liberal noch konservativ ländlich oder sind die irgendwie beides?
Also sie waren traditionell, und das wurde ja auch in den Berichten sehr schön deutlich, so das Symbol für die amerikanische Mittelklasse, die in den 50er, 60er Jahren auch weiß war. Und wenn man sich die Demografie dieser Vorstädte heutzutage anguckt, sind sie viel repräsentativer für das Gesamtamerika, was die ethnische Zusammensetzung anbelangt, aber auch die soziale Struktur. Und deswegen ist es auch jetzt so spannend zu sehen, wie sich das bei diesen Wahlen auswirken wird. Aber, und ich glaube, das ist das, was man immer im Hinterkopf haben muss, fast 50% der amerikanischen Wähler wohnt in diesen Vorstädten, deswegen sind sie so wichtig. Aber sie sind auch viel repräsentativer für die Gesamtgesellschaft in den USA geworden.
Sind die Menschen eigentlich, die hier leben, nicht so festgelegt auf eine politische Identität wie im Rest des Landes und vielleicht auch bereiter, sich mal für die eine und mal für die andere Seite zu entscheiden? Ich habe in den letzten Tagen viel über Wechselwähler in den USA gelesen, das ist ja auch ein Thema für sich, ne?
Auch das ist die Idee, dass sozusagen der Median Voter, also der gemäßigte, ideologisch nicht radikale Wähler wohnt in den Vorstädten. Da kommt dann auch immer gleich die Idee dazu, dass dieser Wähler weiß ist. Und der würde die Wahlen entscheiden. Aber das ist auch ein Bild, was nicht mehr so funktioniert zur Beschreibung dessen, was in den USA vorgeht, im Zuge von Polarisierung, aber auch von gesellschaftlichen Veränderungen. Deswegen würde ich sagen, wir sehen heute Vorstädte in den USA, die deutlich demokratischer, wenn man über die Parteien nachdenkt, geworden sind. Und das war eben der Ausreißer 2016, enttäuscht von den Demokraten waren und zu Trump übergelaufen sind. Aber ich glaube, diese Einteilung in das ländlich-konservative, Innenstädte demokratisch und das vernünftige Amerika wohnt in den Vorstädten, ist nicht mehr aufrechtzuerhalten. Das ist viel gemischter und viel vielfältiger, als diese Bilder suggerieren.
Aber stimmt es denn, wenn die Prognosen stellen, sagen, die Schlacht wird in den Vororten entschieden, auch wenn da 50% der amerikanischen Bevölkerung lebt, oder wird sie vielleicht sogar in den verarmten Industriequartieren, den Rust Belts, entschieden, zu denen wir auch noch in der Sendung kommen?
Ja, beide sind wichtig, aber momentan sind wirklich in den Vorstädten mehr Wähler und hier sehen wir momentan auch die größere Wählerwanderung. Und da sind natürlich, wenn man sich das Wahlsystem anguckt, vor allem die Battleground States entscheidend. Also das ist auch der ehemalige Rust Belt. Pennsylvania ist, glaube ich, der Staat, da kann man am besten hingucken, wenn man das versteht. Und hier sieht man eben die Bedeutung dieser Vorstädte und auch die Gefahr für Donald Trump, weil wir in allen Umfragen sehen, dass er hier massiv an Unterstützung einbüßt. Das ist manchmal ein Schwenk von fast 20 Prozentpunkten seit 2016. Und sollte sich das bewahrheiten, was die Umfragen hier zeigen, dann hat er eben keine Chance, weil er die Wahlen 2016 gerade in den Vorstädten auch nur sehr, sehr knapp gewonnen hat.
Christian Lammert, erst einmal herzlichen Dank für Ihre Analyse. Wir hören uns am Ende der Sendung noch einmal. Literarisch sind die Suburbs natürlich auch verarbeitet worden, zum Beispiel in Sloane Wilsons Roman Der Mann im grauen Flanell. Tom und Betsy suchen nicht nur das Glück, sie finden es auch. Und das ist das unspektakulär Überraschende dieses Klassikers aus den 50er Jahren, der von Eike Schönfeld neu übersetzt wurde. Beide wollen das, was alle wollen zu der Zeit, mehr Geld und klar ein größeres und vor allem besseres Haus.
7 Jahre hatten sie in dem Häuschen in der Green Tree Avenue in Westport, Connecticut, gelebt. Und nun verabscheuten sie es beide. Dafür gab es viele Gründe, keiner davon logisch, aber allesamt zwingend. Zum einen hatte das Haus irgendwie das bösartige Talent, Beweise für ihre Schwächen vorzulegen und alle Spuren ihrer Stärken zu verwischen. Der struppige Rasen und der mit Unkraut überwucherte Garten verkündeten Passanten und Nachbarn, dass Thomas R. Rath und seine Familie das Anwesen offenbar nicht gern in Schuss hielten und es sich nicht leisten konnten, jemand anderes dafür zu bezahlen. Drinnen war das Haus sogar noch rachsüchtiger. Im Wohnzimmer wies der Putz nahe dem Fußboden eine große Delle auf, von der sich ein gewaltiger Riss in Form eines Fragezeichens aufschwang. Die Beschädigung stammte aus dem Herbst 1952, als Tom, nachdem er monatelang unter großen Mühen die aufgelaufenen Rechnungen bezahlt hatte, eines Abends feststellen musste, dass Betsy eine Kristallvase für $40 gekauft hatte. Eine derartige Verschwendungssucht entsprach ihr gar nicht, jedenfalls nicht seit dem Krieg. Betsy war eine gewissenhafte Haushälterin. Und wenn sie einmal etwas getan hatte, was Tom missfiel, besprachen sie die Angelegenheit mit sorgsamer Vernunft. An jenem Abend aber war Tom müde und beunruhigt, weil er selbst gerade $70 für einen neuen Anzug ausgegeben hatte, den er für nötig befand, um bei der Arbeit ordentlich gekleidet zu sein. Und auf dem Höhepunkt ihres heftigen Streits hatte er dann die Vase genommen und sie gegen die Wand geschleudert. Das schwere Glas zersplitterte, der Putz zersprang und zwei der Latten dahinter zerbrachen. Am nächsten Morgen arbeiteten Tom und Betsy gemeinsam auf Knien, um den Putz zu flicken, und auch die ganze Wand strichen sie neu. Doch als die Farbe getrocknet war, waren die große Delle nahe dem Fußboden und der Riss, der sich davon in Form eines Fragezeichens fast bis zur Decke schwang, noch deutlich sichtbar.
Ein Riss in Form eines Fragezeichens, ob es noch dicker kommt? Planet Suburbia, wo die US-Wahl entschieden wird, Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Vor 4 Jahren war es Donald Trump gelungen, die Menschen in den Vororten von sich zu überzeugen, vor allem Frauen, weiße Frauen. Und viele weiße Frauen wählten ihn heimlich. Diese weißen Frauen in den Vororten könnten nun eine Verschiebung der Gewichte in der US-Politik bewirken, sagen zumindest die Demoskopen. Also ist unsere Kollegin an der amerikanischen Westküste, Katharina Wilhelm, mal nach Orange County vor den Toren Los Angeles gefahren, ein Wahlkreis, der traditionell sehr konservativ und republikanisch wählt. 2016 gewannen dort erstmals seit Jahrzehnten die Demokraten. Und nun wollen die Republikaner diesen Wahlkreis unbedingt zurückgewinnen. Und auch hier könnten die Frauen eine entscheidende Rolle spielen, wie Jessica zum Beispiel. Für sie steht fest, sie wählt Joe Biden.
Es ist windig am Pier von Huntington Beach und auffällig wenig los, trotz schönsten Wetters. Jessica, rötlich-blonde Haare, bekleidet mit Top und Maske, ist mit ihren Eltern unterwegs. Sie sind aus Florida angereist. Erst vor kurzem ist die Anfang 30-jährige Jessica aus dem benachbarten Long Beach hierhergezogen. Das bedeutet, raus aus dem Großraum Los Angeles nach Orange County in die Vorstadt. Den Unterschied habe sie schon stark gespürt.
It's not too far away, but Long Beach is definitely a lot more progressive and blue.
Es ist nicht weit weg, aber Long Beach ist viel progressiver. Dort sieht man seltener eine Trump-Flagge. Hier sieht man sie auf Autos, Fahrrädern, an Häusern und Geschäften.
Cars, bicycles, houses, businesses.
Man merkt, dass Jessica damit fremdelt, sich fast wie in einer anderen Welt fühlt. Die Trump-Anhänger seien sichtbarer und lauter, sagt sie.
Yeah, especially on the waterfronts. Like I've seen quite a few boat parades, boat Trump parades.
Vor allem direkt am Wasser haben wir einige Bootsparaden gesehen mit Trump-Flaggen und nur ein Boot mit einer Biden-Flagge und eine Gruppe hat ihn ausgebuht.
And I saw another group of people boo him.
Gerade erst am Wochenende war Donald Trump hier und hat bei einer Spendengala Geld eingesammelt. Er hat ein Golfhotel in der Nähe. Obwohl sich Kalifornien insgesamt immer sehr liberal gibt, finden sich einige Republikaner, die Trump unterstützen, mit Millionenspenden. Jessica kann sich kaum vorstellen, dass Huntington und der ganze Wahlkreis Orange County demokratisch wählen wird. Doch wahrscheinlich kommt es gerade auf sie an, die Frauen in den Vororten.
Oh, that would be exciting to think that you can make a difference as a woman voter.
Es ist aufregend zu denken, dass man einen Unterschied machen kann als eine Frau, die wählt. Ich denke, beim letzten Mal haben viele eher ungebildetere Frauen aus der Mitte und dem Süden des Landes Trump ins Amt verholfen.
My friends were kind of sick of it.
Aber meinen Freundinnen und mir wird richtig schlecht bei dem Gedanken, dass konservative Richter im obersten Gerichtshof die Abtreibungsgesetze verschärfen könnten und eine schlechtere Gesundheitsversorgung durchsetzen. Es ist frustrierend. Wie weit zurück werden wir gehen, wenn wir unsere Stimme nicht jetzt erheben? Es ist auffällig, dass wir viel über Donald Trump reden und weniger über Joe Biden, den US-Präsidentschaftskandidaten, den Jessica wählen will. Viele junge Menschen sind nicht unbedingt begeistert von Biden, im Gegensatz etwa zu Bernie Sanders. Doch der ist eben aus dem Rennen. Vielen jungen Wählern, so wie Jessica, geht es eher darum, dass Trump keine zweite Amtszeit bekommt. Warum gerade Frauen Trump wählen, kann Jessica kaum verstehen. Sie glaubt aber nicht, dass sich bei den eingeschworenen Trump-Befürwortern und Befürworterinnen etwas ändern wird im Wahljahr 2020. Wer ihn liebt, der liebt ihn, egal was passiert. Auch wenn sie wirklich streng gläubige Christen sind und er Affären mit Pornostars hat. Es ist eine Art Kultmentalität. Ihre Stimme will Jessica noch in dieser Woche abgeben, per Briefwahl.
Ja, und wahrscheinlich wird Jessica jetzt erst recht schlecht werden, wenn sie erfährt, dass die von Donald Trump vorgeschlagene konservative Richterin Amy Coney Barrett vom Senatsausschuss als Verfassungsrichterin heute Nachmittag gebilligt wurde. Das ist zumindest die erste Hürde, die zweite folgt kommende Woche. Glaubt man den jüngsten Umfragen, dann führt Joe Biden. Und offenbar deshalb, weil weiße Frauen, die Trump 2016 noch wählten, dies mittlerweile für einen Fehler ansehen. Der Präsident selbst hat dies erkannt und flehte kürzlich auf einer Wahlveranstaltung in Pennsylvania: Tut mir einen Gefallen, Frauen aus den Vorstädten, würdet ihr mich bitte lieben? Und lieben heißt in diesem Fall wählen. Bastian Hermeson, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Fitsch.
Warum ist vor allem die weiße Frau aus der Vorstadt so wichtig für Trump, aber natürlich auch für Biden?
Die meisten Wahlkreise in den USA sind ganz sicher in republikanischer oder demokratischer Hand. Ja, vereinfacht gesagt, ländliche Regionen stimmen für Trump, städtische für Biden. Und die Vororte generell sind es, wo es noch am meisten politische Bewegung gibt. Vor allem bei politisch moderaten Frauen, die eher mal so und mal so abstimmen. Und wenn man sich vor Augen führt, dass die Hälfte der Amerikaner und Amerikaner weder auf dem Land noch in der Stadt wohnt, sondern eben in diesen Vorstädten, dann hat das natürlich ein enormes Gewicht. Ja, das ist die Wählerinnengruppe, bei der es möglicherweise Verschiebungen gibt. Im Moment führt Biden in den Vorstädten mit etwa 10% landesweit und deshalb versucht Trump im Moment alles, um dort noch zu mobilisieren.
Es gibt viele Gründe, warum man Trump nicht mehr wählen könnte. Das sehen einige auch ganz anders. Aber was sind die Argumente eigentlich der Frauen aus den Vororten? Weiß man das, ihm eben nicht mehr ihre Stimme zu geben?
Schon 2016 hat Trump bei Frauen in den Vorstädten keine Mehrheit gehabt, wenn auch insgesamt, wenn man Männer und Frauen zusammennimmt. Aber dieser Trend, dass Trump bei Frauen in den Vorstädten immer mehr zurückfällt, hat sich noch verschärft. Es gibt dafür viele Gründe, ich möchte vielleicht drei kurz nennen. Das eine ist, dass sich viele Frauen vor allem abgestoßen fühlen von dem Mangel an Zivilität und auch dem Mangel an Moral, den Trump vorlebt. Das äußern auch ganz viele. Es geht einfach um die brachiale Rhetorik an der Stelle. Das zweite ist aber auch die brachiale Politik, an der sich vor allem Frauen gestoßen haben. Ein anschauliches Beispiel dafür ist die gewaltsame Trennung von Eltern und Kindern an der mexikanischen Grenze, die gerade bei Frauen auf enormen Widerspruch stieß, bis weit ins konservative Spektrum. Und das Dritte, das kam ja auch gerade in dem Porträt zum Ausdruck, ist die Gesundheitspolitik, die für viele Frauen in Vorstädten ein zentrales Thema ist und bei der der Präsidenten die Republikaner auf viel Widerspruch stoßen.
Und wie sehr spielen die über 220.000 Toten und die mehr als 4 Millionen Arbeitslosen bei der Entscheidung gegen Trump eine Rolle?
Auch das ist zentral. Man muss sich vorstellen, fast 2/3 der Bürgerinnen und Bürger hier in den USA meinen, dass Trump bei der Pandemie versagt hat, dass er die nicht gut gemanagt hat. Und das ist das zentrale Thema des Wahlkampfs. Das bringt natürlich auch die Gesundheitspolitik generell wieder ins Zentrum der politischen Debatte, die schon 2018 vor allem für Frauen ein wahlentscheidendes Thema war. Und hinzu kommt jetzt noch die erneute kulturelle Auseinandersetzung um reproduktive Rechte, also diesen speziellen Bereich der Gesundheitspolitik, vor allem das Recht auf Abtreibung, welches Trump in Frage stellt und jetzt versucht, auch vor dem Außengerichtshof zu zementieren. Und das kommt bei der Mehrheit der Frauen nicht gut an. Trump liegt deshalb auch landesweit bei Frauen zwischen 8 und 19 Prozentpunkten sogar hinter Biden.
Aber vor 4 Jahren waren es ja vor allem die berufstätigen Amerikanerinnen, die man als tough bezeichnen würde, die Trump gewählt haben und die sich heute von ihm abwenden. Bei den schwarzen Frauen bekam Trump nie einen Stich. Bleibt das auch weiterhin so?
Ja, schwarze Frauen bleiben weiterhin die am stärksten für die Demokraten stimmende Wählergruppe überhaupt. Ja. Gerade einmal 4% geben laut aktuellen Umfragen an, für Trump stimmen zu wollen. Das ist ja auch kein Wunder, denn in den Ohren einer schwarzen Frau klingt Make America Great Again, danach Sexismus und Rassismus wieder salonfähig zu machen. Da gibt es keine gute alte Zeit, in die die sich zurücksehen, sondern die hoffen auf eine progressivere Zukunft. Und dafür steht Trump auf keinen Fall.
Bei den Zwischenwahlen zum Kongress 2018 haben diese Suburban Women eine ganz wichtige Rolle gespielt. Es waren viele, die an die Wahlurne gingen und sie wählten dann die Demokraten, die ja dann im Repräsentantenhaus zumindest die Mehrheit bekamen. Wie wahrscheinlich ist, dass sich dieser Vorgang auch wiederholt?
Ich halte das für sehr gut möglich und extrem wahrscheinlich. Denn Frauen sind übrigens nicht nur als Wählerinnen in den Vororten zentral, sondern auch als Rückgrat des politischen Engagements und der politischen Organisation auf der lokalen Ebene. Ja? Also Frauen sind es, die dort ehrenamtlich aktiv sind, von Tür zu Tür gehen, den Wahlkampf vor Ort letztlich managen und deswegen auch nicht nur als Wählerinnen, sondern als Multiplikatorinnen wichtig sind. Und ich möchte vielleicht noch darauf hinweisen, in diesem Jahr ist in den USA das 100. Jubiläum des Frauenwahlrechts. Dürften heute immer noch nur Männer wählen, würde Trump locker wiedergewählt werden. Das muss man sich auch bewusst machen. Aber es sind eben die Stimmen der Frauen, die ihm diesmal wirklich das Amt kosten könnten. Und ich finde, das wäre ein Stück auch eine Ironie der Geschichte, wenn die endgültige Niederlage des Machos Trump daher kommt, dass die Frauen des Landes ihn aus dem Weißen Haus vertreiben. Es ist gut möglich, dass es dazu kommt.
Tja, so ist das, wenn Machos Machos sind. Bastian Hermeson, haben Sie herzlichen Dank. Hören wir mal, was Tom und Betsy in ihrem Vorstadthaus so treiben. Sie sind die Protagonisten in Sloane Wilsons Roman aus den 50er Jahren mit dem Titel Der Mann im grauen Flanell. Das klingt nach Normalo, nicht nach Effekthascherei. Wilson erzählt nicht die Geschichte vom schaurigen Glanz des falschen Lebens, sondern von der Schwierigkeit der kleinen Schritte ins Richtige.
1000 kleine Schäbigkeiten zeugten von der Nachlässigkeit der Rath. Die Haustür war von einem Hund zerkratzt, der im Jahr davor überfahren worden war. Der Warmwasserhahn im Badezimmer tropfte. Nahezu alle Möbel mussten eigentlich nachgearbeitet, neu gepolstert oder gereinigt werden. Und außerdem war das Haus zu klein, hässlich und fast exakt wie die Häuser um sie herum. Die Rath hatten das Haus 1946 gekauft, kurz nachdem Tom die Armee verlassen hatte. Sie hatten sich gesagt, dass sie in dem Haus wahrscheinlich nur 1-2 Jahre bleiben würden, bis sie sich ein besseres leisten könnten. Es dauerte 5 Jahre, bis ihnen bewusst wurde, dass die Kosten, 3 Kinder großzuziehen, wahrscheinlich ebenso schnell stiegen wie Toms Gehalt bei einer wohltätigen Stiftung. Wären Tom und Betsy richtig vernünftig gewesen, dann hätte sie das veranlasst, das Haus wie verrückt zu streichen. Doch es hatte den umgekehrten Effekt. Ohne viel darüber zu sprechen, empfanden beide das Haus zunehmend als Falle. Und sie hatten nicht mehr Freude daran, es zu renovieren, als ein Häftling die Stäbe seiner Zelle auf Hochglanz zu bringen. Beiden war bewusst, dass sie sich in dem Haus nicht eben großartig fühlten. »Ich weiß nicht, was mit uns los ist«, sagte Betsy eines Abends. »Deine Arbeit ist doch wirklich gut genug. Wir haben 3 nette Kinder und viele wären froh, so ein Haus zu haben. Wir sollten nicht die ganze Zeit so unzufrieden sein.« »Natürlich nicht«, sagte Tom.
Planet Suburbia, wo die US-Wahl entschieden wird, der Tag in H2 Kultur. Suburban Woman nennen Parteistrategen die Frauen aus den Vororten, auf die es bei dieser Wahl besonders ankommt. Ihre Stimmen könnten am Ende entscheidend sein. Charakterisiert wird diese Suburban Woman nach einem Cluster. Sie ist weiß, gebildet und gehört der oberen Mittelschicht an. Und viele von ihnen sagen, Trump habe das Land zerstört und spalte die Gesellschaft. Das sieht Alice ganz anders. Sie ist Ende 40, wählt schon immer republikanisch, was sonst. Sie lebt in Orange County, einem Vorort von Los Angeles, und Katharina Wilhelm hat sie getroffen.
Riesengroße Pickup-Trucks mit Trump- und Amerika-Flaggen brausen über die Hauptstraßen in Laguna Beach, einem Vorort von Los Angeles. Nicht einmal, mehr als 10-mal fährt die Wagenkolonne mit schätzungsweise 20 Fahrzeugen durch den Ort. Viele Menschen filmen das, kommentieren, rufen oder klatschen. Wir sind in Orange County, einem Landkreis vor den Toren der Großstadt Los Angeles. 3,6 Millionen Menschen leben hier. Eine davon ist Alice. Sie wählt Trump, das ist ganz klar. Ich kann seit März nicht mehr arbeiten gehen. Der Gouverneur hier hat mir meinen Job weggenommen. Dafür wähle ich diesen nicht. Ich will, dass Trump Präsident bleibt. Für Alice, Ende 40, dunkelbraune Haare, Jeansjacke und grüne Hose, ist das Thema Wirtschaft das Wichtigste in diesem Wahlkampf. So wie für fast 80% der Wähler insgesamt. Alice arbeitet im Disneyland in Anaheim, einer der großen Arbeitgeber der Region. Über 30.000 Menschen arbeiten in dem Vergnügungspark. Tausende von ihnen haben seit Ausbruch der Pandemie ihren Job verloren, weil der Park von der kalifornischen Regierung geschlossen wurde. Der demokratische Gouverneur Gavin Newsom, auf den Alice so sauer ist, steht deswegen auch in der Kritik.
All the other amusement parks, all the other Disneylands have opened up all over the country, but
Er ist stur. Alle anderen Parks im Land haben wieder aufgemacht, aber er hält Kalifornien geschlossen, sagt Alice. Kalifornien ist ein Bundesstaat, in dem traditionell demokratisch gewählt wird. Das liegt vor allem an den Großstädten wie San Francisco oder Los Angeles, die ein eher linksliberales Publikum anziehen und in denen die Mehrheit der Bevölkerung des Staates lebt. Die Vororte in Orange County sind in diesem Wahlkampf besonders interessant geworden, denn dort gibt es ein größeres Potenzial an Wechselwählern. Erfolgreiche Präsidentschaftskandidaten müssen die Vororte gewinnen. Sie sind so etwas wie die neuen Swing States, also Regionen, in der sich die Mehrheitsverhältnisse noch verschieben können. Auch wenn Kalifornien aller Voraussicht nach wieder insgesamt demokratisch wählt, die Republikaner wollen Orange County auf jeden Fall zurückerobern. Alice zweifelt nicht an ihrer Wahl, auch wenn sie ihre Stimme noch nicht abgegeben hat. Das möchte sie am 3. November erledigen, in einem der Wahlzentren. Der Briefwahl misstraut sie nämlich. Man weiß ja nicht, ob sie wirklich die Wahlunterlagen bekommen und ob deine Stimme dann auch gezählt wird. Wenn man vor Ort wählt, weiß man das. Donald Trump hat seine Wählerschaft genau darauf eingestimmt. Die Briefwahl sei unzuverlässig und anfällig für Fehler. Vor allem Demokraten scheinen bei dieser Wahl aber ihre Stimme per Brief abzugeben, Republikaner eben vor Ort. Auch sonst passt Alice eher in das Bild einer typischen Trump-Wählerschaft. Obwohl auch in Orange County Maskenpflicht in der Öffentlichkeit herrscht, tragen sie und ihr Mann keine. Auf solche Wähler haben sich die Wahllokale schon besonders eingestellt. Wer ohne Maske erscheint, wird nach draußen geführt und darf dort an einem speziellen Platz das Kreuzchen machen.
Immerhin, die Trump-Wählerin aus dem Vorort. Wir ziehen jetzt weiter in einen anderen Vorort an der Ostküste, und zwar nach Queens. Queens grenzt im Westen an Manhattan und Brooklyn, im Osten an das kleinstädtisch geprägte Nassau County. Aus diesem Teil von New York stammt Donald Trump. Jürgen Neffe, Autor und Journalist, war als Reporter beim Spiegel und 2,5 Jahre Korrespondent in New York. Herr Neffe, adrette Häuschen und gepflegte Vorgärten, bewohnt von gleichförmigen Normalbürgern, so das Klischee des Suburbs der amerikanischen Vororte. Entspricht Queens diesem Klischee?
Nein, ganz und gar nicht. Also Queens, müssen Sie sich vorstellen, ist eine Stadt mit eigenen Suburbs oder Randbebauungen mit eben diesen Features, die Sie gerade genannt haben. Aber Queens ist eher sowas wie Altona in Hamburg oder vielleicht Spandau in Berlin, also irgendwann mal angegliedert, aber mit eigenem Stadtkern, sehr, sehr dicht besiedelt und vor allen Dingen unfassbar multiethnisch. Das merkt man sofort, wenn man in Queens irgendwo aus der U-Bahn steigt. Und zum Rand hin wird es natürlich dann, ich würde nie sagen ländlicher oder fast nicht mal vorortig, wie wir das aus Kalifornien so kennen. Aber eben, die Menschen haben einzelne Häuser mit Gärten, hin und hier und da auch mal mit der Nagelschere geschnitten. Nur das ist für New Yorker jetzt nicht das typische Bild, wie es man jetzt im mittleren Westen oder so findet. Auffallend, wenn man aus Manhattan kommt, dass es dort Autos gibt. Also die Menschen fahren dort wie in Amerika, wie im Rest der Welt, ein eigenes Auto, parken vor der eigenen Haustür und haben eine Garage.
Das Elternhaus von Trump ist 2017 verkauft worden. Ich habe ein bisschen recherchiert im Internet und da steht auf der Plattform von Airbnb, man kann es buchen für 20 Personen, 5 Schlafzimmer hat es, Kostenpunkt $617. Peanuts kann man sagen. Also ist die Struktur von Queens eine mit vielen großen Einzelbauten einer Vorstadt-Idylle gleich?
Wie ich sagte, am Rande von Queens, im Zentrum von Queens wohnen sie genau wie in anderen Stadtteilen von New York zur Miete in mehrstöckigen Gebäuden. Und je weiter das ausfasert, desto mehr kommen da diese vorstädtischen Strukturen. Jamaica Hills, wo Donald Trump geboren wurde und aufgewachsen ist, ist, sagen wir mal, Mittelklasse vor Ort. Mhm. Und was insofern interessant ist, dass diese Trumpsche Villa, die übrigens viel mehr Zimmer hat, wahrscheinlich kann man da nur einen Teil mieten, die Trumpsche Villa schon auch damals so aufgetrumpft ist. Also die ist in der ganzen Umgebung, ich habe mir das natürlich angeschaut, bei Weitem das größte Haus, gar nicht das größte Anwesen, was das Grundstück betrifft, aber auch nicht schlecht. Mhm. Also er ist in so einer Art Südstaaten-Nachbauvilla mit 43 Zimmern aufgewachsen. Und man merkt natürlich, dass er da einen gewissen Lebensstil von Baby an, von Kindheit an erfahren hat, den er auch nie wieder verlassen hat.
Sie haben sich mehrmals mit Trump getroffen, bevor er Präsident wurde. Das widerfährt nicht jedem. Er dachte, Sie würden eine Titelgeschichte für den Spiegel über ihn schreiben. Was hatten Sie miteinander zu tun?
Also das war ja sein Überfall. Ich hatte ihn auf seinem 50. Geburtstag kennengelernt und da kam der erste Überfall. Sie werden sicherlich in Ihrem großartigen Magazin, Sie wissen, das ist sein Lieblingswort, in Ihrem großartigen Magazin über diese großartige Feier berichten. Und ich sagte dann etwas verdattert, nein, 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 vielleicht mache ich mal eine Geschichte über Sie, Herr Trump. Und dann, ja, kommen Sie in mein Büro, machen Sie einen Termin. Als ich ins Büro kam, war das allererste Call me Don, also nennt mich einfach Don und wir duzen uns jetzt. Das ist aber so eine Art in Amerika, in Kalifornien noch verbreiteter. Und dann sagte er als zweites, was für eine großartige Idee, über Donald Trump eine Titelgeschichte im Spiegel zu machen. Davon war nie die Rede, aber das ist ganz typisch bis heute für ihn. Er glaubt sich alles und das darf man auch nicht verkennen. Wenn er irgendwas sagt, dann weiß er zwar, dass es nicht stimmt, aber er weiß auch irgendwie, dass es vielleicht wahr werden kann. Ne?
Und Sie sind dann mit ihm viel rumgefahren. Er wollte der bekannteste Mensch auf Erden werden. Das ist ihm natürlich gelungen. Ich habe allerdings auch was gelesen und wollte Sie fragen, ob Sie ihn auch so wahrgenommen haben als Kind. Soll er ziemlich aggressiv gewesen sein und im Sport, da war es später ganz schön gut und wegen seines massiven Körpereinsatzes war er bei seinen Gegnern ziemlich gefürchtet. Konnte er Sie irgendwie beeindrucken?
Also mich hat er schon bei der ersten Begegnung beeindruckt. Er ist größer, als ich dachte, auch kräftig gebaut und sehr jungenhaft, unglaublich präsent. Das spürt man ja bis heute. Und ist so ein Dampfplauderer. Er legt sofort los und man hat Schwierigkeiten, dazwischen zu kommen. Ich habe ihn persönlich nicht aggressiv erlebt, im Sinne, dass er mich angefahren hat. Aber als er meine Unterlagen sah, hat er sofort gesagt, Sie haben sich vorbereitet, Sie wissen, dass ich Sie sofort verklagen werde, wenn Sie was Unwahres über mich schreiben. Und dann habe ich später herausgefunden, was wahr ist, entscheidet er ganz allein. Also da ist man ziemlich aufgeschmissen, wenn man nur sagt, dass er einen schlechten Geschmack hat oder dass er nicht reich ist oder sowas. Nee, ich hatte mit ihm persönlich keine Konflikte, aber wie ich gerade schilderte, wie er einen von Anfang an in die Ecke drängen kann, wie so ein Boxer seinen Gegner, und auch festnagelt in der Ecke. Das habe ich natürlich gespürt. Er nimmt das Heft des Handels in die Hand und macht das auch mit einer imposanten, vielleicht auch beängstigenden Körpersprache. Also bevor da irgendwie ein Gegner gerempelt wird, wird erstmal mit dem Körper agiert. Und vielleicht hat der ein oder andere oder eigentlich hat jeder noch das Bild vor Augen, wie er um Hillary bei den Debates herumschlich und sie von hinten mit funkelnden Augen anblickte und natürlich verunsicherte. Das kann er perfekt.
Haben Sie denn eigentlich Don genannt?
Ja, klar. Also wenn mich jemand darum bittet. Er konnte natürlich dieses Jürgen nicht so richtig aussprechen, hat es versucht. Aber er tat ja damals, heute scheint er ein Deutschlandfeind zu sein, er tat ja damals sehr deutschlandfreundlich. Vielleicht aber nur, weil das ja immer sein Zweckdenken ist, weil er sich diese Titelgeschichte im Spiegel erhofft hatte. Und
die dann aber damals, nicht kam.
Nein, und damals hat er noch kein ausländisches Magazin über ihn einen Titel gemacht. Und er sammelte diese Trophäen auf seiner Bürowand und das fehlte ihm noch.
Sie haben einen Roman geschrieben, Herr Neffe, der jetzt gerade im Europa Verlag erschienen ist und ich sag mal durch die Decke geht. Der Titel Das Ding, der Tag, an dem ich Donald Trump bestahl. Hauptfiguren, klar, Donald Trump, der Medienmogul, selbsternannter König von New York und Charlie DiLeo, der Quasimodo von New York, der Hüter der Freiheitsstatue, ich würde mal sagen der Hausmeister sozusagen. Und der Ich-Erzähler beklaut jetzt Donald Trump. Um was? Verraten Sie uns das?
Nein, natürlich nicht. Also ich habe jetzt auch genug Rückmeldungen von Lesern bekommen. Ich sag mal grob geschätzt, 50% haben es rausbekommen. Es ist also nicht so schwer. Es steht im Buch, man muss nur ein bisschen aufpassen, ein bisschen detektivisch vorgehen. 50% haben dann auch gefragt, was war es denn? Die einen oder anderen habe ich drauf geführt, dass sie mal da und da bei bestimmten Begegnungen nochmal gucken sollen. Klar, wenn ich Charlie in der Freiheitsstatue treffe, habe ich Trump nichts geklaut. Also es begrenzt sich dann auf wenige Kapitel und man findet es raus, ich verspreche es.
Jürgen Neffe, haben Sie vielen Dank. Wir schauen nochmal bei Tom und Betsy vorbei. Sie wohnen in einem in die Jahre gekommenen Haus in einer Vorstadt New Yorks, vielleicht sogar in Queens, wer weiß das. Und täglich fährt Tom mit der Bahn in die Metropole, um im grauen Heer der Arbeitenden zu verschwinden. Er arbeitet viel und immer mehr und Betsy, seine Frau, kümmert sich um die Kinder und träumt bald den amerikanischen Traum von einem neuen Haus in einer besseren Gegend. Das könnte sogar klappen.
Tom grübelte über das Haus an jenem Tag Anfang Juni 1953, als ein Freund namens Bill Hawthorne die Möglichkeit einer Stelle bei der United Broadcasting Corporation erwähnte. Tom war beim Mittagessen mit einer Gruppe Bekannter im Golden Horseshoe, einem kleinen Restaurant mit Bar in der Nähe des Rockefeller Center. »Wie ich höre, wird bald eine neue Stelle in unserer Public Relations Abteilung geschaffen«, sagte Bill, der bei der United Broadcasting Werbetexter war. »Ich glaube ja, jeder von euch wäre verrückt, wenn er das annehmen würde. Aber wenn jemand Interesse hat, da wäre sie.« Tom verlagerte seine langen Beine unterm Tisch und rutschte mit seinem mächtigen Körper unruhig auf dem Stuhl herum. »Was wird denn da gezahlt?« fragte er beiläufig. »Keine Ahnung«, sagte Bill. »Irgendwas zwischen 8.000 und 12.000, würde ich sagen, je nachdem, wie gut du falschen kannst. Willst du es versuchen, sag 15. Ich möchte einmal erleben, dass einer diese Schweine so richtig rannimmt.« Tom blickte in sein Glas und sagte nichts. »Vielleicht könnte ich ja auf 10.000 im Jahr kommen«, dachte er. »Wenn ich das schaffen würde, könnten Betsy und ich vielleicht ein besseres Haus kaufen.«
Das Planet... Ja, Planet Suburbia, wo die US-Wahl entschieden wird. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Jetzt war ich gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Das Gegenmodell der schönen amerikanischen Vorstädte ist Mon Valley in Pennsylvania, und zwar südlich von Pittsburgh. Eine Gegend, in der das Herz der Schwerindustrie pochte, in der Hochöfen hunderte Tonnen Steinkohle täglich fraßen. Und nun ist das Herz schwach geworden. Hier ist der Rust Belt, der Rostgürtel, dem Trump 2016 eine Renaissance verpassen wollte. Und all die Blue-Collar-Workers, die Arbeiter, die so heißen, weil sie den Blaumann tragen, haben ihn gewählt. Und jetzt Julia Kastein berichtet.
Thank you everybody. Thank you so much. I greatly appreciate it.
Juni 2016, Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump in Monessen, 20 Kilometer südlich von Pittsburgh.
We are going to put American steel and aluminum back in to the backbone of our country.
Vor einer Kulisse aus Recycling-Aluminium verspricht der republikanische Präsidentschaftskandidat die Renaissance des Rust Belt und gewaltige Zahlen an gut bezahlten neuen Jobs.
We're going to create massive numbers of good jobs.
Stacey Wilford, Redakteurin bei der Lokalzeitung Mon Valley Independent, steht an diesem Tag mit in der Menge.
It was really exciting because it hasn't been since President Kennedy.
Aufregend war der Besuch, erinnert sie sich. Früher lebten in Monessen über 20.000 Menschen, jetzt sind es nur noch knapp 7.000. 7.000 Arbeiter schufteten in den beiden Stahlwerken am Ufer des Monongahela. Die gibt es schon seit Ende der 80er Jahre nicht mehr. Trump habe viel Hoffnung mitgebracht.
Die Stahlindustrie ist schon seit Jahren tot und seitdem quälen wir uns dahin. Nicht nur in Monessen, sondern in all den kleinen Städten entlang des Flusses kann man die Verwahrlosung sehen. Und er hat neuen Enthusiasmus, neue Aufregung verbreitet. Ich glaube, die Leute wollten auch daran glauben. Schließlich brauchen wir doch alle Hoffnung.
Aber die vielen neuen Jobs, die gibt es nicht, sagt sie, schon gar nicht in der Stahlindustrie. Nur noch ein Großbetrieb aus der Montan-Ära existiert in Monessen, eine Kokerei. Joe Como, Bezirkschef der Gewerkschaft, steht am Zaun des riesigen Werksgeländes direkt in der Ortsmitte. Momentan läuft die Kokerei im Notbetrieb wegen der Corona-Pandemie. Über die Hälfte der knapp 200 Mitarbeiter wurden entlassen. Vor 4 Jahren siegte US-Präsident Trump in Pennsylvania knapp, auch weil viele Gewerkschafter, sonst demokratische Stammwähler, für ihn stimmten. Und viele werden das auch diesmal tun, fürchtet Joe Como.
Warum Gewerkschaftsleute Trump mögen? Ich weiß es nicht. Hauptsächlich ist es wohl die Art, wie er redet. Dass er einfach sagt, was ihm in den Sinn kommt. Aber diese Leute verstehen einfach nicht, dass die Republikaner die Gewerkschaften schwächen wollen. It's no good for
union people. Nur ein paar Meilen weiter auf einem Hügel über der Ortschaft Finleyville hat die Walter Long Manufacturing Company ihren Sitz. Vor dem Eingang steht ein blaues Schild. Trump ist mein Präsident. David Long führt das Familienunternehmen mit seinem Bruder. Ihre Kunden seien vor allem Unternehmen in der Kohle- und in der Erdgasindustrie, erzählt David. In der Obama-Ära sei das Kohlegeschäft wegen strengerer Auflagen fast komplett eingebrochen. Mit der Wahl 2016 war schlagartig alles anders.
Trump
Trump wurde gewählt und am Tag danach, es war, als hätten all die großen Firmen nur darauf gewartet. Alle machten Wuh! Und die nächsten 2 Jahre hat das Geschäft geboomt. Es war super viel zu tun.
Booming, busy. Just super busy.
Und auch wenn es wegen der Pandemie gerade nicht so gut läuft, David will Trump wieder wählen.
Ich habe einfach Angst, dass, wenn der andere Typ gewählt wird, dass hier dann alles weg ist.
Enttäuschung statt Renaissance im Rust Belt, aber die wichtigste Gruppe seiner Anhänger, die Arbeiter, hat von Trumps Politik wenig profitiert. Doch vielleicht ist es für sie gar nicht so wichtig, weil sich ihre Unterstützung aus ihrer Abneigung gegenüber seinen Gegnern und Kritikern speist und vielleicht nicht aus Liebe zu Trump. Trump scheint das kleinere Übel für sie zu sein als der Typ. Christian Lammert, Professor für die Innenpolitik Nordamerikas am John F. Kennedy Institut der FU Berlin. Den Arbeitern gefällt offenbar, dass Trump den Eliten die Stirn bietet. Er drückt sozusagen alle ihre Wut aus und artikuliert ihre Ressentiments. Könnte das ein Grund sein, um ihm die Stimme wiederzugeben? Wir haben das gerade eben im Beitrag gehört, auch wenn er nichts für sie getan hat und die Wirtschaft ziemlich da niederliegt.
Ich glaube, das ist ein großes Problem, was die Demokratische Partei hat, dass sie diese Wählerklientel ein bisschen verloren hat, weil sie als Establishment, als Elite wahrgenommen werden. Und das kann man ein bisschen auch verstehen aus der Perspektive dieser weißen Arbeiterklasse, die in den letzten 30, 40 Jahren eigentlich nur verloren hat im Zuge der Globalisierung. Und da war es dann völlig egal, ob ein Republikaner oder ein Demokrat im Weißen Haus saß oder wer die politische Mehrheit im Kongress hatte. Sie haben ihre Arbeitsplätze verloren, Industrie wurde verlagert und man hat ihnen keine Alternative angeboten. Und der Fokus ging auf Globalisierung, kosmopolitische Entwicklung, multikulturelle Gesellschaft mit den Städten, die profitiert haben von dieser Entwicklung. Und hier sind Verlierer zurückgeblieben, die sich von der Elite, vom Establishment verlassen gefühlt haben und die dann das Anti-Establishment Trump gewählt haben.
Donald Trump habe die Vereinigten Staaten zugrunde gerichtet, so lautet die Analyse seiner Gegner, so ist es auch überall zu hören, je nachdem, was man liest. Aber dem Harvard-Philosophen Michael Sandel ist das zu einfach, von dem liest man im Moment sehr viel, im Spiegel, in allen möglichen Zeitungen gibt es Interviews. Er lastet den Zerfall der amerikanischen Gesellschaft eben auch den Liberalen an. Und in seinem gerade erschienenen Buch vom Ende des Gemeinwohls spricht er von der Ethik des Erfolgs und diesen Begriff haben die Demokraten oder schreibt er ihnen zu und er sagt, diese Ethik der Demokraten habe eben frühere Wähler, darunter auch Arbeiter, gegen sie aufgebracht. Das scheint dann so zu sein.
Ja, also ich glaube, was wir gesehen haben in den letzten 30, 40 Jahren, und da würde ich dann Sandels These auch ein bisschen unterstützen, so eine Verschiebung von dem Rechts-Links-Denken, dem ideologisch-konservativ-progressiv, in Globalisierung, urban, ländlich, Establishment, Anti-Establishment. Und für viele Wähler, gerade aus diesen Rust Belt der Staaten, sind jetzt Republikaner und Demokraten alles Elite, die ein anderes Amerika wollen, die ein viel bunteres Amerika wollen, die nicht mehr irgendwelche Kaffee auf Warmhalteplatten sehen wollen, sondern eben ein Frappuccino mit laktosefreier Milch. Ich glaube, das ist so das Bild, was sich da gewandelt hat. Und wenn man sich heute so einen demokratischen Wähler in New York oder in San Francisco vorstellt, das ist eben einer, der in den Coffeeshop geht mit seinem Apple-Computer unter dem Arm. Und das hat wenig mit dieser Working-Class-Culture zu tun, die in diesen Rust Belt Staaten in der ehemaligen Stahlindustrie dominant ist. Und das macht diesen Leuten Probleme und deswegen werden einige von denen auch vielleicht nicht Biden wählen, obwohl Biden hier wahrscheinlich eher Chancen hat als Hillary Clinton 2016.
Kommen wir nochmal zu dem. Joe Biden ist 77 Jahre alt, kommt aus der Arbeiterschicht. Er ist der erste demokratische Präsidentschaftskandidat seit 36 Jahren, der keinen Eliteabschluss an einer Universität hat. Aber er ist auch Teil natürlich des Establishments, wohl weniger ein Teil dieser Leistungselite wie seine Vorgänger. Kann der was wettmachen, was Hillary Clinton versiebt hat mit der Ethik des Erfolgs?
Also man sieht es ja schon in Umfragen, dass die Demokraten und Joe Biden hier auf alle Fälle erfolgreicher ist als Hillary Clinton. Ob das aber jetzt reicht, um diese frustrierten Wähler, und die Gruppe kann man ja auch wirklich festmachen, das sind weiße Arbeiter mit geringem Bildungsabschluss, die in diesen ehemaligen Industrieregionen leben, die sich wahrscheinlich mit Joe Biden arrangieren könnten, weil er eben nicht zur Elite gehört, die aber wahrscheinlich auf der anderen Seite auch wieder Probleme haben mit der Wahl der Vizepräsidentschaftskandidatin, weil Kamala Harris genau dieser Elite eigentlich angehört. Diese Arbeiter haben natürlich Probleme damit, dass das eine Frau ist, dann noch eine schwarze Frau, die auch aus einer eher linken Vergangenheit kommt und der Elite angehört. Also da werden wahrscheinlich auch wieder ein paar Stimmen verloren gehen. Die Frage ist, wählen die noch weiter Trump oder bleiben die einfach frustriert zu Hause, weil sie auch jetzt realisiert haben, dass selbst ein Anti-Establishment-Kandidat wie Trump für sie nicht liefern kann. Und dann wenden sie sich vielleicht völlig enttäuscht von der Politik ab.
Heute Nacht nach mitteleuropäischer Zeit um 3 Uhr beginnt das letzte TV-Duell zwischen Biden und Trump vor der Wahl am 3. November. Und dieses Mal gibt es strikte Regeln. Wenn der eine spricht, dann wird das Mikrofon des anderen einfach mal ausgeschaltet. Wird wahrscheinlich eine ziemlich langweilige Veranstaltung. Wer macht das Rennen, Herr Lammert?
Ja, wenn man sich die Umfragen momentan anschaut, sieht es für Joe Biden gar nicht schlecht aus. Wir wissen, wie schwierig die Umfragen sind, aber wenn man sich auch vergleichend anschaut, 2016, wie es jetzt aussah, zu dieser Situation, können die Demokraten, glaube ich, ganz zuversichtlich in die Wahlen schauen. Das ist noch keine Garantie, da kann noch viel passieren, was in den USA in diesem Jahr schon alles passiert ist. Das kann man sich ja kaum vorstellen. Deswegen sind auch Umfragen schwierig in diesen Kontextbedingungen. Aber in vielen Battleground States, gerade jetzt, wenn wir über das Rust Belt gesprochen haben, die Umfragen in Pennsylvania, Michigan, Wisconsin sind sehr positiv für die Demokraten. Florida ist ein offenes Rennen und eventuell Texas könnte sogar demokratisch werden. Da ist es auch ganz knapp. Und diese Summe von Informationen, die wir haben, auch wie viel Geld in die Wahlkämpfe fließt, da sieht es eigentlich ganz gut für die Demokraten und Joe Biden aus.
Christian Lammert, haben Sie ganz herzlichen Dank. Planet Suburbia, wo die US-Wahlen entschieden werden, das war uns einen Tag wert. Mein Name ist Angela Fitsch, ich wünsche Ihnen einen anregenden Abend. Und jetzt kommt nochmal Billy Joel, der Levittown besingt, wo wir die Sendung begonnen haben, es aber Allentown nennt, den Vorort mit den Little Boxes. Allentown reimt sich einfach besser. Well, we-